Vielen Dank für die Lieder. Die passen hervorragend zur Predigt. Und ich habe sie sehr genossen, auch wenn ich, glaube ich, nicht eins davon kannte. Aber ich habe mich gefragt, warum ihr als Gemeinde um 10.30 Uhr Gottesdienst feiert. Ich meine, ist das richtig? Weil eigentlich, also wir feiern um 10 Uhr. Ja, unsere Gemeinde, die macht das um 10 Uhr, ihr macht uns um 10.30 Uhr. Und ich habe sogar eine Gemeinde kennengelernt in Wilhelmshaven, die machen das um 11. Krass, oder? Diejenigen, die mich nicht kennen, es ist wirklich nur ein Scherz. Es ist völlig egal, um wie viel Uhr ihr das macht. Aber so überzeugt treten wir manchmal auf, wenn es um unsere Meinung geht. So überzeugt begegnen wir manchmal unseren Geschwistern in der Gemeinde, wenn wir glauben, wir haben Recht und die anderen machen es gerade nicht richtig. Sie machen es falsch. Und so ähnlich muss es in der Gemeinde gewesen sein, an die Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Ich möchte mit euch heute Römer Kapitel 14 lesen. Und ihr könnt, wenn ihr eine Bibel habt, gerne mit aufschlagen. Wir wollen zunächst die ersten 6 Verse lesen und dann sage ich was zu der Situation. Also Römer Kapitel 14, die Verse 1 bis 6. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen, ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um dem Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Ihr könnt sitzen bleiben, ich möchte noch einmal kurz beten. Großer Gott, wir preisen dich dafür, dass wir dein Wort haben. Es ist zeitlos und immer aktuell. Und es ist so genial, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast. Du hast uns deinen Geist gegeben und du hast uns dein Wort gegeben. Und Herr, mein Herzensanliegen ist, dass du jetzt zu uns redest. Dass du uns ansprichst, uns da abholst, wo wir sind. Dass wir nicht auf die anderen um uns herum schauen, sondern auf uns schauen. Und dass uns das Ganze näher zu dir bringt und dich größer macht. Amen. Hier herrscht folgende Situation. Wir haben eine Gemeinde, in der es offensichtlich Streitigkeiten gab. Sonst hätte Paulus das ja nicht angesprochen. Es gibt hier Streitigkeiten über gewisse Speisen oder über gewisse Tage. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Schabbat auskennst. Das ist ein heiliger Tag für die Juden, für die Israeliten. Gott hatte damals zum Volk Israel gesagt, ihr sollt am Schabbat keine Arbeit tun. Und das Ganze ist so, dass es am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, dann beginnt der Schabbat. Oder Schabbat, oder sagen wir einfach Sabbat. Und am nächsten Tag, den Samstag, wenn die Sonne wieder untergeht, ist er vorbei. Und es ist heute noch so in Israel. Du kannst in manche Gegenden mit deinem Auto fahren an einem Sabbat und du musst damit rechnen, dass vielleicht Steine gegen dein Auto geworfen werden. Dieser Tag wurde den Israeliten gegeben, um da ja keine Arbeiten zu tun, um zu ruhen, weil Gott die Welt so geschaffen hat. Er hat sie in 6 Tagen geschaffen und am 7. Tag ruht er. Und das ist ein wundervolles Prinzip. das nach wie vor sehr, sehr sinnvoll ist. Und wenn du 7 Tage durcharbeitest, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen an deiner Stelle. Aber wir lesen zum Beispiel in Kolosser 2, Verse 16 und 17, dass dieses Sabbatgebot für uns Christen nicht so bindend ist. Ich lese dir Kolosser 2, Vers 16 und 17. So lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und jetzt musst du bedenken, in dieser Gemeinde gibt es Christen, die halten sich penibel an diesen Sabbat und das ist voll okay. Damit hat Paulus, damit hat Gott vor allem kein Problem. Aber jetzt gibt es auch, bleiben wir erstmal bei diesen Christen. Das sollen sie nicht sein, das soll ein Pferd darstellen. Und man sagt ja, man kann bekanntlich von beiden Seiten vom Pferd fahren. Ich weiß nicht, ob du das Sprichwort schon mal gehört hast. Ja, man kann von beiden Seiten vom Pferd fahren und wichtig ist es, immer auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig und entscheidend. Und es gibt Christen, die halten sich an diesen Sabbat und dafür verurteilen sie aber diejenigen, die es nicht tun. Sie hatten wahrscheinlich diesen Vers aus Kolosser noch nicht und sie gucken die Christen an, die sich nicht daran halten und sie sagen so, was sind das denn für Christen? Haben die nicht die Bibel gelesen? Haben die nicht das Alte Testament gelesen? Sie hatten damals das Alte Testament nur. Und sie sagen, sollen das echte Christen sein, wenn die sich nicht mal an den Sabbat halten? Sie verurteilen sie und sprechen ihnen vielleicht das Christsein ab. Aber bitte? Oh ja, können wir gerne immer wieder mal machen. Ist gar nicht so viel drauf. Aber dann gibt es noch eine andere Gruppe von Christen und du wirst es wahrscheinlich schon erahnen, diese Leute fallen auch vom Pferd. Denn sie verachten diejenigen Christen, die sich an den Sabbat halten. Sie sagen zum Beispiel, oh Mann, ey, diese Hinterwäldler, die haben noch nicht verstanden, dass Christus doch gekommen ist und dass sich damit das geändert hat. Das kann beim Götzenopferfleisch genauso passieren. Ja, das ist der andere Punkt, der hier angesprochen wurde. Es gibt Leute, die kaufen auf dem Markt nicht dieses Götzenopferfleisch. Ja, da gibt's Fleisch, das wurde Götzen geweiht und das wird dann auf dem Markt verkauft. Und dann gibt's Christen, die kaufen das nicht, weil die sagen, ey, das wurde für Götzen geweiht, das ist unheilig, das esse ich nicht, davon halte ich mich fern. Und sie verurteilen diejenigen, die es kaufen. Aber dann gibt's Christen, die sagen, ist doch egal, ob das Götzenopferfleisch ist oder nicht, es ist lecker. Und weißt du was? Es gibt gar keine Götzen. Wem soll das geweiht sein? Das ist Fleisch. Fleisch ist Fleisch. Und sie verachten diejenigen, die daraus ein Thema machen. Und so haben wir beide Gruppen, die aber beide vom Pferd fallen, denn beide machen es nicht richtig. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und du denkst so, ja, nette Predigt, Sabbat, Götzenopferfleisch, kann ich nichts mit anfangen. Im Lidl habe ich noch nie Götzenopferfleisch gesehen. Ich weiß nicht, wieso er das hier thematisiert. Und mit dem Sabbat, ja, gut, Sonntag arbeite ich zum Glück nicht, aber ich weiß nicht, warum er das hier erzählt. Aber die Aufgabe eines Predigers ist es ja auch zum anderen zu versuchen, das Ganze in unsere Zeit zu holen. Und das möchte ich jetzt tun. Ich versuche es, so gut es geht, so gut ich es hinkriege. Ich war vor langer Zeit, das war 2007, da habe ich mein Abitur gemacht und bin in die Ukraine gefahren für ein Jahr. Ich habe da ein FSJ gemacht und ich habe dort ukrainische Christen kennengelernt. Und ich rede jetzt von den Christen, die ich kennengelernt habe. Nicht von den Christen der ganzen Ukraine, sondern die ich kennengelernt habe. Und in dieser Zeit habe ich wundervolle Geschwister kennengelernt und mir ist aufgefallen, dass sie das Thema Alkohol ganz anders sehen, als manch einer in Deutschland vielleicht. Wir haben in diesem ganzen Jahr nie über Alkohol geredet. Egal, wo ich eingeladen war, es gab nie Wein oder Alkohol auf dem Tisch. Als wir das Abendmahl gefeiert haben, wurde Saft mitgebracht, den die Leute aus ihren eigenen Weintrauben hergestellt haben. Und diejenigen, die Alkohol getrunken haben, bei denen war es fraglich, ob das Christen waren für sie. Alkohol ist für diese Christen ein Tabuthema. In diesem Land herrscht sehr viel Not und Übel wegen Alkohol und man kann es in einer gewissen Weise verstehen. Als ich nach Deutschland kam, habe ich festgestellt, dass es völlig normal ist, immer wieder auch mal irgendwie, wenn Freunde einladen, Fußball gucken, dass da irgendwie mal eine Flasche Bier steht oder so. Also ich rede jetzt nicht vom Besaufen, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja, aber dass Alkohol irgendwie normal war. Und ganz wichtig, ich möchte hier einen kleinen Einschub liefern. Bei Römer 14 und bei diesem Thema hier geht es nicht um konkrete Gebote Gottes. Ich rede jetzt von Dingen, in denen wir eine gewisse Freiheit haben. Ja? Bitte komm nicht nach der Predigt und sag, ja, heute habe ich gehört, Hauptsache ich bin meiner Meinung gewiss, ich werde jetzt wieder bei Müller klauen, weil ich finde, das ist okay. Okay, es gibt ganz klare Richtlinien Gottes in der Bibel, ethische Richtlinien, moralische Richtlinien, da gibt es nichts zu diskutieren. Über die rede ich aber heute nicht. Okay, nur, dass du mich richtig verstehst. Und hier gibt es die Christen, die ukrainischen Christen könnten jetzt kommen und zu den deutschen Christen sagen, ey, weißt du was, ihr seid gar keine richtigen Christen. Bei euch gibt es beim Abendmahl Wein im Gottesdienst. Aha. Aha. Dann gibt es aber auch die deutschen Christen, die könnten zu den ukrainischen Christen kommen und sagen, was seid ihr denn für Christen? Wusstet ihr nicht, dass Jesus aus Wasser Wein gemacht hat? Ihr versteht gar nichts, ihr seid voll unreif. Und so könnte man sich streiten. Aber ich verstehe den Text so, dass beide vom Pferd fallen und dass das nicht gut ist. Und die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Und ich möchte ein kleines Zeugnis zu meiner Schande erzählen. Das war jetzt ein Beispiel mit Alkohol. Vor vielen, vielen Jahren, ich war gerade junger Christ, war ich auf einer Evangelisationsveranstaltung. Und auf dieser Veranstaltung wurde das Evangelium gepredigt, wurde vollmächtig gepredigt. Es war dafür da, um Nicht-Christen von Jesus zu erzählen. Es war wirklich gut. Und am Ende dieser Veranstaltung wurde gebetet. Und einige der Verantwortlichen, die gebetet haben, haben beim Beten ihre Hand oder ihre Hände hochgehoben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich war ab dem Moment Schluss. Ich habe diese Christen in meinem Herzen so verurteilt, weil sie die Hände hochgehoben haben. Ich kannte das nicht. Ich kannte es nur aus Kreisen, wo noch andere Dinge getan werden, die ich nicht gutheiße. Und für mich war das ein absolutes No-Go. Und ich wäre am liebsten hingegangen, ich hätte seine Hand runtergemacht. Und ich habe nachher, ich weiß noch, wie ich mit meinem Kumpel darüber diskutiert habe und ihm gesagt habe, was sind das denn für Christen? Ich habe sie verurteilt. Und einige Jahre später habe ich festgestellt, dass ich in der Bibel mehr Verse finde, wo betende Menschen ihre Hände heben, als wo sie sie falten. Ich weiß nicht, wie du deine Bibel studierst, wie viel du durchguckst, ob du mal Analysen anstellst, ob du mal schaust, okay, beten, wo heben Leute ihre Hände, wie läuft das? Ich bringe dir mal ein Vers mit. Du kannst einmal in 1. Könige 8 gucken, Vers 54, da macht das König Salomo. Er macht die Hände zum Himmel, der weiht den Tempel ein. Aber wir können auch ins Neue Testament springen. 1. Timotheus 2, Vers 8, da steht, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Lieber Bruder, liebe Schwester, versteh mich bitte nicht falsch. Ich sage das hier nicht, damit ihr ab jetzt eure Hände hebt. Ich hebe nach wie vor nicht meine Hände beim Beten, einfach weil ich mich... Das ist einfach meine Prägung, mache ich nach wie vor nicht. Ich spreche es auch nicht deswegen an. Ich sage es nur, um ein Beispiel zu bringen, wo ich persönlich mich damals an meinen Geschwistern versündigt habe, indem ich sie verurteilt habe, anhand gewisser Richtlinien, die meine sind, nicht der Schrift. Ich habe euch ja gerade andere Verse gezeigt. Es geht hier um Richtlinien, die nicht Gott bestimmt hat, sondern die deine eigenen sind. Und es ist auch nicht verkehrt, Tradition zu haben. Das ist gut. Wirklich. Ich liebe Tradition. Ich persönlich. Aber wenn diese Traditionen beginnen, dass wir andere verurteilen, dann müssen wir uns Gedanken machen. Dann sollten wir überlegen, was ist hier los? Und das, was ich gerade angesprochen habe, waren ja noch geistliche Themen. Ich möchte noch ein Stück weitergehen mit meinen Beispielen und vielleicht provoziere ich den einen oder anderen hier. Das ist eigentlich nicht meine Absicht, okay? Ich bin nicht hier, um zu ärgern. Wirklich nicht. Aber ich bin auch nicht hier, um zu streicheln. Wir können gerne danach einfach ins Gespräch kommen. Ich bin nicht hier, um irgendwas Neues aufzuwerfen. Ja, bitte, bitte gebt mir Zeit, bis zum Ende des Themas das Ganze zu erklären. Aber ich weiß, dass wir in unserer Gemeindewelt heute wahrscheinlich mehr als je zuvor immer wieder auch streiten. Und das sind Dinge, über die wir nicht streiten sollten. Übers Hände heben oder was auch immer. Okay? Wenn du dich darüber streitest oder wenn du auf einen zugehst, weil du ihn sündigen siehst, weil er geklaut hat, weil er gelogen hat, weil er geizig ist, weil er ehrsüchtig ist, dann sprich die Person in Liebe an und dann klär das. Es ist gut, dass ihr darüber ins Gespräch kommt. Das ist sehr gut. Mach das. Davon will ich hier nicht abraten. Es gibt ein gesundes Beurteilen und das sollten wir an den Tag legen. Und wenn wir sehen, unser Bruder, unsere Schwester versündigt sich, in Liebe hingehen, sagen, ich will dich gewinnen, mein lieber Bruder. Du warst gestern im Casino. Hier gibt es keine Meinungsverschiedenheiten. Das geht nicht. Okay? Hier diskutieren wir nicht. Aber ich rede über andere Dinge. Nochmal. Und die Dinge, die ich angesprochen habe, ja, waren geistig. Aber es gibt auch Streitereien, wo wir uns darüber streiten, welche Partei jemand wählt. Und manchmal streiten wir uns darüber, wie er zum Russland- oder Ukraine-Krieg steht. Ich sage nicht, dass du keine Meinung dazu haben sollst, aber ich möchte dir heute sagen, und das ist mir aufgefallen, wir halten unsere Meinung immer für das Wahre. Und im Jahr 2024 vergessen wir, dass wir unsere Meinung sehr stark davon füttern, was wir auf YouTube sehen, was wir auf Telegram lesen oder was wir in anderen sozialen Netzwerken sehen und hinterfragen es nicht und wir vergessen, dass es einen Algorithmus gibt. Es gibt schlaue Maschinen, die schicken dir genau die Videos, die du eh gut findest. Und du kommst danach und sagst, ich hab's begriffen, Leute. Ich habe Corona durchschaut. Hast du nicht. Okay? Wir kommen mit unseren Meinungen und wir streiten uns über Dinge, von denen wir überzeugt sind. Und wir verachten und wir verurteilen. Und das sind noch nicht mal Dinge, die wir hier finden. Ich habe Corona hier nicht gefunden. Und schau mal, was Paulus sagt in Vers 4. Wenn du ihn verurteilst, ist es wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen, ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Warum verurteilst du? Wer bist du? Hast du die Weisheit mit Löffeln gefressen? Weil wenn du eine biblische Grundlage hast und mit Liebe kommst, dann komm. Aber wenn du wegen sozialen Medien, wegen Corona oder sonst was streiten willst, dann komm lieber nicht. Lass den anderen doch stehen. Wir müssen nicht über solche Dinge alle die gleiche Meinung haben, Leute. Wir können trotzdem Christen sein. Wir sollten alle die gleiche Ansicht haben darüber, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Amen, bitte. Dann habt ihr echt ein Problem, wenn ihr das nicht habt. Aber diese Themen? Ich weiß nicht. Und jetzt lesen wir natürlich auch, wie wir stattdessen damit umgehen sollen. Wir wollen ja auf dem Pferd sitzen bleiben. Wir wollen ja nicht runterfallen. Ich lese mit uns die Verse 13 bis 15 in Kapitel 14 nach wie vor. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Also, vielleicht hast du bisher gedacht, es wäre echt nett und gut, den anderen einfach stehen zu lassen mit seiner Meinung. Ja, das stimmt. Das ist wirklich nett. Aber wir Christen sollen nicht einfach nur nett sein. Nett reicht einfach nicht. Okay, und nett ist nicht auf dem Pferd sitzen bleiben. Paulus fordert hier auf, zu lieben. Okay? Wir halten fest, wenn wir sitzen bleiben wollen, dann dürfen wir nicht einfach akzeptieren und sagen, ja, schön, das ist deine Meinung, lass uns weiter versuchen, nicht zu streiten. Wir sollen lieben, ja? Auf dem Pferd bleiben wir sitzen, indem wir lieben. Das heißt, wir gucken, was erbaut mein Bruder, und das tue ich. Und wenn das bedeutet, dass ich auf gewisse Dinge verzichte, dann tue ich das einfach, auch wenn ich die Freiheit eigentlich habe. Das heißt, wenn du einen Freundeskreis hast von 5 Leuten, ja, die sind bei dir zu Hause, ihr wollt Fußball gucken, und du weißt, einer ist dabei, der hat ein Problem mit Alkohol. Also der sagt, Alkohol trinken ist in jeglicher Form Sünde. Dann wäre das nicht clever zu sagen, hier, ihr 4, euch gebe ich eine Flasche Bier und du, ach ja, du trinkst ja nicht, alles klar. Kann man machen, ist nett. Man kann aber auch sagen, hey Leute, wisst ihr was, heute Abend gibt's Cola und Wasser. Aber hey, du hast doch eigentlich kein Problem mit Alkohol. Habe ich auch nicht. Aber mein Bruder ist zu Gast. Sterbe ich, weil ich darauf verzichte? Absolut nicht. Helfe ich meinem Bruder? Ja. Lass machen. Das ist Lieben. Das andere ist nett sein. Das ist Lieben. Oder das leidige Thema, aber das so viel einfach verdeutlicht. Ja? Nochmal das Thema Corona. Ja? Da gab es die Partei bei uns in der Gemeinde. Bei uns wurde richtig gezofft deswegen. Ich weiß, wie es bei euch ist, keine Ahnung. Aber bei uns gab es richtig Zoff deswegen, also Streit. Und wir hatten die Leute, die haben die Maske getragen und die wollten auch, dass alle sie tragen. Und wir hatten die Leute, die haben keine Maske getragen und die wollten auch bloß nicht, dass die jemand trägt. Und es geht hier nicht darum, wer recht hat. Vergiss das hier. Aber jetzt stell dir vor, du hast eine Maskenbefreiung und du hast Maske tragen. Und du bist eingeladen von einem Bruder, der sagt, Maske unbedingt. Was machst du? Nett sein ist, du hältst ein bisschen Abstand, sagst ihm, hey, ich respektiere dich mit deiner Maske, lass uns dann einfach so reden. Aber lieben, meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Interpretation, du musst das selber beurteilen, lieben ist, du kommst sogar mit einer FFP2-Maske, oder? Einfach wegen dem Bruder. Ist doch egal, wer recht hat, Alter. Wer weiß schon, wer recht hat? Ich kenne mich mit dem Thema nie aus. Aber ich komme einfach, weil ich ihn liebe. Dann bleibst du auch sitzen. Also, so wie ich das verstehe, ist das, wozu wir aufgerufen werden. Findest du das schwierig? Ich finde das schwierig. Ich finde es übelst schwierig. Aber ich weiß auch nicht, was du verstehst, wenn Jesus sagt, dass du dein Kreuz auf dich nehmen sollst und ihm nachfolgen sollst. Ich wüsste nicht, dass das irgendwie easy ist oder leicht ist. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Hey, das heißt, sein Ego mal sitzen zu lassen. Zu sagen, ich lasse mal meine Wünsche hinten anstehen. Ich predige das auch zu mir, Leute. Nicht von oben herab. Ich bin unter euch. Und schau mal, wie Paulus das begründet. Er sagt hier in Vers 15, dass dein Verhalten, wenn du verurteilst, nicht von der Liebe bestimmt ist. Und dass Christus doch auch für sie gestorben ist. Er sagt, dass es lieblos wäre, nicht so zu handeln. Und vielleicht erinnerst du dich, aber das wichtigste Gebot ist, seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst und Gott zu lieben. Und er begründet es damit, dass Christus für deinen Bruder gestorben ist. Leute, wisst ihr, was für ein ungeheurer Wert das ist? Der Wert von den Leuten hier, von mir und von dir, hängt davon ab, dass Gott ans Kreuz gegangen ist. Jemand war bereit, seinen Sohn zu opfern für mich. Und deshalb bin ich wertvoll. Nur deshalb. Nicht, weil ich alles richtig mache. Mache ich ja längst nicht. Versteht ihr? Jemand ist bereit, so viel dafür zu bezahlen. Ich versuche das mal runterzubrechen, okay? Heutzutage, vielleicht bin ich auch schon wieder veraltet, aber heutzutage tragen fast alle diese Nike Air Force Schuhe. Kennt ihr die? Diese Schuhe hier? Ich sehe hier auch schon ein paar vorne. Bei uns die Jugendlichen, die tragen diese Nike Schuhe und die haben einfach fast alle. Und diese Schuhe, ich weiß nicht, was die in der Herstellung kosten, also frag mich nicht. Wirklich wenig, glaube ich. Aber im Verkauf über 100 Euro. Es gibt Leute, die bezahlen das. Das soll keine Kritik sein, das ist einfach nur ein Beispiel. Weil die Schuhe es ihnen wert sind. Versteht ihr? Es kommt ja nicht auf den reellen Wert an. Die Schuhe haben ja, die sind ja nicht aus Gold, ja? Das sind Schuhe. Aber wir bezahlen das, weil die sind es uns wert. Verstehst du? Oder kennt ihr diese Kunstwerke, wo so, ich hoffe, ich beleidige jetzt echt keinen Künstler, aber wo so Tropfen an dem Bild sind. Kennt ihr das? Da ist so, bei einem Film sagte einer mal, das sieht aus wie Nasenbluten. Ist nicht immer so, aber. Und die bezahlen die 10.000 und Leute, da ist jemand bereit, das zu bezahlen. Deswegen ist das Bild auch so viel wert für diese Person. Und deswegen kann man das Bild auch so verkaufen, weil es gibt Leute, die werden das bezahlen. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber jemand ist bereit für mich aufs Äußerste zu gehen, bis ans Äußerste, ans Kreuz zu gehen, sich von seinem Vater trennen zu lassen, meine Sünde zu tragen. Leute, ihr könnt euch meinen Wert gar nicht vorstellen und ich habe noch nicht mal was dafür getan. Der ist einfach da, weil Christus den bestimmt hat. Und jetzt soll ich kommen und lieblos handeln. Jetzt kommst du und handelst lieblos, das heißt, du untergräbst den Wert. Und das ist nicht in Ordnung, sagt Gott hier. Er sagt in 1. Petrus 1, Vers 18, ihr seid teuer erkauft, nicht mit vergänglichem Zeug wie Geld, sondern mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Und wenn wir das begreifen, liebe Leute, dann gehen wir anders mit dem anderen um. Und wenn wir schlecht miteinander umgehen, wenn du das tust, dann hast du das irgendwo nicht begriffen. Was für einen Wert der andere hat. Mach dir Gedanken darüber. Das ist aber nicht die einzige Argumentation von Paulus. Er bringt noch eine Begründung, warum es so wichtig ist, dass wir nicht verurteilen oder verachten. Er sagt hier in Vers 16, das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, okay, was ist dieses Gute? Ich versuche es zu erklären. Ich sage nicht, das ist die einzig richtige Erklärung, aber ich versuche das mal. Hast du gewusst, dass deine Gemeinde, die Gemeinde Christi, die Säule der Wahrheit ist? Hast du gewusst, dass in 1. Timotheus 3, Vers 15 steht, da sagt Paulus zu Timotheus, der ein Gemeindeleiter ist oder ein Ältester, sagt zu ihm, Damit du aber, lieber Timotheus, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Wahrheit relativiert wird. Wir leben in einer Zeit, wo jeder seine eigene Wahrheit hat. Und man kann nicht mehr sagen, das ist falsch, das ist richtig. Immer tolerant sein. Und Leute, ihr wisst nicht, was das mit den Menschen macht. Die verlieren ihre Orientierung. Ihnen fehlt etwas zum Greifen. Sie wissen nicht mehr, wohin, wohin nicht, weil unsere Gesellschaft das so macht, leider. Und Paulus sagt, die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, wenn die Menschen da draußen, die Christus nicht kennen, verwirrt sind und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dann sollen die in unsere Gemeinden kommen und sehen, aha, es gibt eine Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. Und er möchte, dass seine Gemeinde sie verbreitet. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir unser ganzes Leben nach diesem Wort ausrichten. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir dieses Merkmal, Säule der Wahrheit. Wenn wir uns anpassen, wenn wir Kompromisse machen mit der Sünde, mit der Gesellschaft, in den Dingen, die Gott verurteilt, meine ich, dann werden wir wie sie. Und das meine ich nicht verachtend, sondern dann werden die Leute hier nicht mehr die Wahrheit finden. Dann können sie auch draußen bleiben. Dann brauchen wir die Gemeinde nicht mehr. Und wenn wir rumstreiten über die gleichen Themen, über die die Leute in der Gesellschaft streiten, dann machen wir genau das. Sollen die Menschen, die Jesus nicht kennen, sagen, warum soll ich in die Gemeinde gehen? Die kriegen sich doch auch an die Köpfe wegen Corona und anderen Dingen. Das ist genauso wie bei mir auf der Arbeit. Das ist schade. Wir wollen doch Grundfeste der Wahrheit sein. Deshalb bring das nicht in Verruf, das Gute, das geschenkt wurde. Und dann gibt es noch eine dritte Begründung. Vers 17. Denn im Reich Gottes, naja, hör auf zu verurteilen, hör auf zu verachten, hör auf deswegen zu streiten, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, auch nicht um Impfen. Sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Merkt ihr den Fokus? Ja, wir können uns streiten über solche Dinge. Über die Beispiele, die ich gebracht habe, ob jemand um 10 Uhr Gottesdienst macht oder um 10.30 Uhr. Wir können uns streiten darüber, ob jemand die Hände beim Beten hebt oder nicht. Wir können das machen, das ist nur nicht gut. Und er sagt, ey, darum geht es im Reich Gottes nicht. Es geht um Gerechtigkeit, um Frieden, miteinander, um Freude. Und ich weiß nicht, wie du den Begriff Gerechtigkeit verstehst. Ich komme gleich zum nächsten Bild. Ich möchte dir das ein bisschen deutlich machen. Also Gerechtigkeit meint jetzt hier nicht in erster Linie Gleichberechtigung oder so. Das meint er jetzt nicht. Gerechtigkeit kommt hier im Sinne von Rechtfertigung. Also ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt einen Richter auf dieser Welt und das ist Gott. Und eines Tages wirst du vor diesem Richter stehen. Und Leute, wir sind so, dass wir uns beklagen über die Ungerechtigkeiten der Welt. Wir sagen, die Welt ist so unfair. Guck dir die Nachrichten an, es passiert so viel Schlechtes. Warum kümmert sich da keiner drum? Doch, Gott wird sich darum kümmern. Er ist der Richter. Eines Tages werden wir alle vor ihm stehen. Und ich weiß nicht, wie du ihm begegnen wirst, aber die Frage ist, ob du gerecht dastehst vor ihm. Bist du gerecht vor diesem Gott oder musst du dich fürchten? Ich zeige das gleich euch auch. Ich habe hier meinen Namen geschrieben, weil das ist mein imaginärer Schuldschein. Eigentlich, lass mich zu Ende erklären. Wenn ich eines Tages vor diesem Richter stehe, dann gibt es eine riesenlange Liste an Dingen, die ich in meinem Leben falsch tue. Ich weiß, wie es bei dir ist, guck einfach bei dir selber, ich rede jetzt einfach von mir. Es gibt eine Menge an Dingen, die ich verhaue, sündige. Ich bin jemand, der lügt. Ich bin jemand, der sehr häufig seine eigene Ehre sucht und nicht die von Gott. Ich bin jemand, der Menschen tötet. Jetzt denkst du, warum ist er nicht im Gefängnis? Der Grund dafür ist, dass Töten in der Bibel auch schon da beginnt, dass ich in meinem Herzen jemanden hasse. Das sagt Gott. Er sagt, wenn du schon jemanden hasst, dann tötest du jemanden. Ich bin jemand, der schnell ausrastet. Seitdem ich Kinder habe, merke ich das noch viel mehr. Ich bin jemand, der verurteilt. Ich habe euch erzählt vom Handheben. Ich wollte die runtermachen. Ihr erinnert euch, ja? Leute, diese Liste, die ist unendlich. Und ich bin schuldig vor diesem Gott. Ich bin nicht gerecht. Eigentlich. Das ist mein Zustand normalerweise. Und jetzt ist es aber so, zum Glück habe ich euch ja gesagt von meinem Wert und ich habe gesagt, dass Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Und dieser Sohn ist Jesus Christus und ich habe euch mal seinen Schuldschein mitgebracht. Wahrscheinlich fällt es dir auf. Steht nichts. Er hat nie was Falsches gemacht. Absolut heilig. Und jetzt ist Folgendes passiert. Dieser Richter der Welt, er sagt, dass für eine Sünde, ja, nehmen wir nur das Lügen, verdienst du den Tod. Du verdienst den Tod. Er wird dich richten dafür. Und jeder von uns hat gesündigt. Ich bin da keine Ausnahme. Und eines Tages wirst du dafür bezahlen. Aber dieser Gott ist auch ein Gott der Liebe und er möchte dich ja retten. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus diese Strafe bezahlen lassen. Und weißt du, was dadurch passiert ist? Jesus hat Folgendes gemacht. Er hat seinen Schuldschein gegeben und hat ihn mir gegeben. Dieser Jesus hat gesagt, das, was Anton verbockt hat, das nehme ich auf mich. Die Strafe dafür bezahle ich. Und er hat meinen Namen da drauf geschrieben und pass mal auf, wenn ich vor Gott erscheine, dann können die Ankläger kommen. Die haben keine Chance. Ich habe nämlich nichts. Es gibt nichts, wofür ich bezahlen werde, Leute. Versteht ihr das? Ich bin gerecht vor Gott. Gerecht. Im Reich Gottes geht es um Gerechtigkeit. Und ich bin gerecht vor Gott, weil ich an diesen Christus glaube und ihm meine Sünden gegeben habe. Und pass mal auf, was noch passiert. Dieser Jesus, das habe ich hier vorhin schon gesagt, der hat nämlich getauscht, der hat meine Sünden genommen. Aber das Gute ist, wenn du einmal was bezahlt hast, dann ist es auch bezahlt. Ist vorbei. Verstehst du, meine Sünden sind ausgelöscht. Das ist eigentlich das Evangelium, oder? Das ist die frohe Botschaft. Du verdienst eine Strafe wegen deiner Sünden, aber diesem Gott bist du so wichtig, dass er die Strafe selber bezahlt. Wenn du es annimmst, wenn du an ihn glaubst, wenn du dein gesamtes Leben an ihn auslieferst, wenn du aufhörst, zu versuchen, dich selber gerecht oder gut vor ihm dastehen zu lassen. Das schaffst du nie im Leben. Deine Sündenliste ist unendlich. Du schaffst es nicht. Deswegen hat er das selber in die Hand genommen. Deshalb ist er für dich gestorben und wieder auferstanden. Und ich sag dir was, dadurch habe ich Frieden mit Gott. Und ich kann auch Frieden mit meinen Geschwistern haben. Ich kann ihnen vergeben, weil mir wurde noch viel mehr vergeben. Versteht ihr, worum es im Reich Gottes geht? Wenn wir uns das vor Augen führen, Leute, was sind dann die anderen Themen überhaupt? Macht es Sinn, sich dann darüber zu streiten? Ganz ehrlich? Ist das nicht, worauf der Fokus gelegt werden sollte, den hier auch Gott legt? Er sagt, es geht um Gerechtigkeit. Bist du gerecht vor Gott, ist die Frage. Das ist entscheidend. Dafür solltest du überzeugt eintreten. Weil das steht in der Schrift, dass Christus gestorben und wieder auferstanden ist. Das ist das Evangelium. Und wenn du ihn nicht angenommen hast, dann hast du ein Riesenproblem. Für alle Ewigkeit. Stell dir vor, du hast nur noch 7 Tage zu leben. Stell dir vor, du wüsstest, du hast nur noch 7 Tage. Worüber würdest du Krieg führen? Ich meine mit Worten. Solltest du nicht, aber würdest du dich streiten um diese Nebensächlichkeiten? Würdest du dich auf diese Nebenschauplätze begeben? Oder würdest du sagen, hey, Moment mal, es geht um Leben und Tod. Es geht um eine Ewigkeit, die entweder verloren oder gewonnen ist. Und es gibt sehr viele Menschen, die das noch nicht wissen. Willst du deine Power da rein investieren, um dich über irgendwelche dubiosen Seiten zu informieren, um dich dann irgendwann zu streiten? Oder willst du deine Kraft dafür einsetzen, dass Gottes Reich gebaut wird? Ich habe einen Freund, der ist Kevin. Der ist nicht hier in der Gemeinde, aber ist in einer anderen Gemeinde. Und dieser Kevin, der hat damals noch studiert, wo diese ganze Corona-Krise war. Und der war ein absoluter Impfgegner und auch hält nichts von Masken. Und eines Tages kommt er zu mir und er sagt mir Folgendes. Er sagt, Anton, weißt du was? Ich habe mich impfen lassen. Und ich dachte, what? Was ist los? Und dann sagt er mir, ich halte nichts davon. Ich halte nichts vom Impfen. Aber es gibt einen Grund, warum ich das getan habe. Ich habe satt, in die Uni zu fahren, mit meinen Kommilitonen erstmal erklären zu müssen, warum ich mich nicht impfen lasse und keine Zeit dafür zu haben, ihnen von Christus zu erzählen. Einfach so geimpft. Das juckt ihn nicht. Weil es geht hier drum. Einfach auf sich genommen. Leute, ey, wenn jemand verstanden hat, worum es geht, dass es nicht um Essen und Trinken geht, dann ist es mein Freund Kevin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das berührt mich einfach. Und ich will von ihm lernen. Worum dreht sich dein Leben? Worüber redest du am meisten in deinen Freundeskreisen? Worüber streitest du dich? Mach dir heute Gedanken. Heute. Heute ist der Tag, an dem du Buße tun musst vielleicht. Wenn du deine Geschwister verurteilt hast. Wenn du von einer Seite vom Pferd gefallen bist. Heute ist der Tag, wenn du irgendwen in deiner Gemeinde verachtest. Und vielleicht noch wegen der vergangenen Themen. Dann ist der Tag heute, dass du Buße tust. Heute ist der Tag, an dem wir uns neu ausrichten müssen. Auf das Reich Gottes. Auf das, was Christus getan hat. Denn im Reich Gottes geht es um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Amen. Lass mich noch mit uns beten. Steht gerne dazu auf. Vater, du bist groß und du bist herrlich. Und deine Liebe ist nicht zu begreifen. Und deine Geduld genauso wenig. Und du bist echt geduldig mit uns, mit deiner Gemeinde, die du baust, die du liebst, trotz ihrer Fehler. Sie besteht aus uns. Vater, wie gut bist du, dass du mit uns Gemeinde baust. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du deinen Sohn für mich sterben lassen hast am Kreuz, dass du mich gerettet hast. Und dass hier so viele sind, die dazugehören.
Ich bete für diejenigen, Vater, die das noch nicht begriffen haben, die deine Liebe noch nicht erfasst haben. Mach es ihnen deutlich. Lass sie zu dir umkehren und lass sie begreifen, dass sie Frieden mit dir brauchen. Vater, und ich bete, dass du uns als Gemeinden hilfst, nicht über Dinge zu streiten, über die wir uns nicht streiten sollten. Dass wir einander lieben und dass wir wirklich lieben. Und es ist so schwer für uns. Hilf uns bitte, Vater, und vergib uns. Und wenn hier irgendwo heute Leuten deutlich wird, ey, ich habe da Streit mit jemandem und das unnötigerweise, Vater, lass sie aufeinander zugehen, lass sie sich versöhnen und dafür sorgen, dass deine Gemeinde nicht in Verruf gerät, sondern Säule der Wahrheit ist und dass die Menschen, die dich nicht kennen, das sehen. Vater, wir loben dich, preisen dich, weil du so gut bist. Amen.